Deutschlandfunk. Musikszene.
Ludwig van Beethoven war ein politisches Chamäleon. Er sympathisierte zwar mit Napoleon und den Idealen der Französischen Revolution, hatte jedoch auch kein Problem damit, den Wiener Kongress mit Huldigungswerken musikalisch zu untermalen. Die öffentliche Wahrnehmung des politischen Beethoven schwankte schon zu seinen Lebzeiten irgendwo zwischen revolutionärem Freigeist und opportunistischem Staatskomponist. Nach seinem Tod ging die politische Vereinnahmung dann richtig los. Das Denkmal Beethoven musste als Galionsfigur sowohl für die NS-Diktatur als auch für das DDR-Regime herhalten. Für wen schlug Beethovens politisches Herz aus heutiger Sicht tatsächlich? Wie viel echte Revolution konnte sich Beethoven überhaupt leisten, wodurch seine Gönner oft genau aus dem Adel stammten, dem die Revolutionäre eigentlich ans Leder wollten? Und wie viel politische Kraft geht heute noch von Beethovens Werk aus? Über Fragen wie diese diskutieren derzeit Musikexperten aus aller Welt beim Kongress Beethoven Perspektiven in Bonn. Und das ist auch der Grund, warum ich Sie heute hier aus dem Kammermusiksaal des Bonner Beethovenhauses begrüßen darf. Mein Name ist Jochen Hubmacher. Und das Thema der folgenden Gesprächsrunde im Rahmen der Deutschlandfunk Musikszene lautet Revoluzzer, Opportunist, Spielball der Mächtigen, Beethoven und die Politik. Ich freue mich über geballte Beethoven-Kompetenz. Professor Christine Siegert, Leiterin des Beethoven-Archivs und des Verlags Beethovenhaus in Bonn. Die Musikwissenschaftlerin Dr. Elisabeth Reisinger, derzeit an der Harvard University in Cambridge, Massachusetts. Professor Otto Bieber, Direktor des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde oder kurz des Wiener Musikvereins. William Kinderman, Pianist und Professor für Performance Studies an der University of California in Los Angeles. Und last but not least, Michael Custodis, Professor für Musik der Gegenwart und systematische Musikwissenschaft an der Uni in Münster. Herzlich willkommen. Zu Beginn möchte ich Ihnen allen gerne die Sonntagsfrage stellen. Stellen Sie sich vor, am kommenden Sonntag wäre Europawahl, oder Herr Kinderman, Sie können alternativ auch sich vorstellen, dass die US-Kongresswahl wäre. Was denken Sie, wo würde Ludwig van Beethoven sein Kreuzchen machen, wenn er denn zur Wahl gehen würde? Frau Siegert.
Ich habe keine Ahnung und muss gestehen, dass das, glaube ich, auch einen Grund hat. Nämlich Beethoven konnte nicht wählen und Beethoven hätte nie auch nur im Entferntesten daran gedacht, dass so etwas möglich wäre. Beethoven hat in lauter politischen Systemen gelebt beziehungsweise hatte von ihnen Kenntnis, die alle undemokratisch waren. Das heißt, der Absolutismus sowieso, egal wie aufgeklärt er war, aber auch natürlich alles, was mit der Französischen Revolution zusammenhing. Man hat das Terrorregime nicht gewählt, man hat nicht gewählt, dass Napoleon sich zum Kaiser gekrönt hat. Insofern würde ich sagen, Beethoven hat einfach deshalb sicherlich gar kein Kreuz gemacht, weil es nicht in seinem Horizont war.
Otto Bieber, wo macht er sein Kreuz?
Der wählt weiß, ohne Kreuz, ungültig. Aus den Gründen, die Frau Siegert gerade gesagt hat. Ich glaube aber auch, weil ihn das nicht wirklich interessiert hat.
Elisabeth Reisinger, wie sehen Sie das? Wo macht er sein Kreuzchen?
Ich würde mich auch anschließen, dass er eher kein Kreuz macht, zumal man Beethoven eher nicht den aktuellen politischen Richtungen oder politischen Parteien, wie sie sich momentan präsentieren, wohl zuordnen wird können. Er würde aber, und da würde ich vielleicht Professor Bieber widersprechen, glaube ich, sehr wohl aktiv und interessiert das Geschehen im Vorwahlkampf beobachten.
William Kinderman, wie sieht das in den USA aus? Beethoven in den USA an der Wahlurne.
Ach so. Er wäre nicht für Trump. Das Erbe der Aufklärung war für ihn sehr wesentlich und sehr prägend. Er hat sich inskribiert als Student an der neu gegründeten Bonner Uni im Revolutionsjahr 1789. Unter den Lehrkräften waren zum Beispiel Eulogius Schneider, der so leidenschaftlich nach diesen Prinzipien ganz konkret handeln wollte. Also ich glaube, der große Schock war, als Beethoven Herbst 92 nach Wien ging. Das ist kurz danach ist der König und Marie Antoinette, Österreicherin, wie sie war, und Tante von Kaiser Franz, wurden enthauptet. Die Wendung zum Reaktionären war stark. Und Beethoven war trotzdem diesen Grundprinzipien treu geblieben, konnte das aber nicht sagen. Durch seine Kunst konnte er das andeuten, und zwar nach schillerischem Vorbild, also als Symbolen des Vortrefflichen, die im kulturellen Werk, also in diesem Fall in einem Kunstwerk, einverleibt werden könnte.
Michael Custodis, ich setze jetzt alle meine Hoffnungen auf Sie.
Ich hatte natürlich ein paar Minuten mehr Zeit zum Nachdenken, aber auch ich habe keine Antwort parat. Denn zum einen könnte ich mich damit rausreden, wie unzuverlässig Wahlprognosen inzwischen sind. Das wäre aber natürlich nicht ganz fair. Zum anderen, dass man im Lauf eines Lebens, wie wir hier natürlich schon gehört haben, seine Meinung auch politisch ändern kann. Ich finde die Frage aber, obwohl ich sie nicht beantworten kann, insofern sehr aufschlussreich, weil mir gerade dabei auch nochmal auffiel, in den, je nachdem, wo man jetzt zurückschaut, 200 bis 250 Jahren, wie viel sich unser Verständnis von Politik vor allen Dingen dabei verändert hat. Dass man sich dabei überhaupt erstmal fragt, von welchem Politikbegriff gehen wir dabei aus? Christine Siegert hat es sofort in diese Richtung natürlich auch gewendet, eben zu fragen, was ist eine Wahl und welche Rechte und Pflichten hängen davon auch ab? Insofern gebe ich die Frage in dem Sinne zurück, weil für mich das Wichtige dabei ist, eben die Frage, von welchem Politikbegriff, von welchem Politikverständnis gehen wir auch aus? Inwieweit passen unsere Kategorien retrospektiv überhaupt auf solche Biografien und auf solche Situationen?
Es ist ja so, dass die politische Sozialisation eines Menschen ganz oft in der Jugend stattfindet, Christine Siegert. Was wissen wir über Beethovens Familie? Spielte neben der Musik die Politik irgendwie eine Rolle?
Auch das ist keine ganz leichte Frage. Wir haben jetzt keine Dokumente darüber, was politisch in der Familie diskutiert worden wäre oder ähnliches. Wir können aber natürlich schließen aus den Verhältnissen, in denen Beethoven groß geworden ist, dass das ein höfischer Kontext war. Der Großvater war Hofkapellmeister und Beethoven hat das Zeit seines Lebens im Herzen getragen, kann man sagen. Er hat sich sein Bild nach Wien kommen lassen. Der Vater war immerhin noch Hofsänger. Und wir können eigentlich davon ausgehen, dass Beethoven der Nachfolger seines Großvaters geworden wäre, denn dass er nach Wien geschickt worden ist, um sich da fortzubilden musikalisch. Das macht man natürlich nur, wenn man jemanden fördern will, um dann auch etwas davon zu haben. Das heißt, Beethoven wäre der logische Hofkapellmeister der Zukunft hier in Bonn gewesen. Und das ist auch das, womit er aufgewachsen ist. Das war sozusagen der selbstverständliche politische Kontext, den es in der Familie gab.
Wie müssen wir uns das politische Klima in Bonn, in Beethovens Geburtsstadt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vorstellen, Elisabeth Reisinger?
Dass gerade die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts war eine sehr politisch, würde ich mal sagen, sehr abwechslungsreiche Zeit. Also wir kommen aus einem 18. Jahrhundert, wo wir zunächst zwei Wittelsbacher Kurfürsten haben, wo wir noch ein sehr stark barockes Hofsystem haben, auf Repräsentation ausgerichtet. Mit Maximilian Friedrich und mit Maximilian Franz kommen dann ab 1760ern und dann eben bis in die 1790er zwei Kurfürsten, die einen eher pragmatischeren Ansatz haben, die sehr darauf achten, dass die Hofverwaltung vernünftig funktioniert, die sehr auch auf Ausgaben achten, die diese ganze repräsentative Maschinerie ein bisschen herunterfahren, die auch zeremoniell ein wenig herunterfahren. Also es ist eine Zeit des Umbruchs auch in Bonn und wie es dann nach 1794, nach der Auflösung des Hofs weitergegangen wäre, kann man aber dann leider nicht beurteilen.
Jetzt ist natürlich das große Thema im ausgehenden 18. Jahrhundert die aufkommende französische Revolution. Wie kam Beethoven mit dem Gedankengut hier der aufkommenden französischen Revolution in Kontakt? Ja, wo hat man in Bonn zu der damaligen Zeit das Gedankengut der französischen Revolution aufschnappen können? William Kinderman.
Er war auf dem Laufenden. Man merkt, dass zum Beispiel 1790 schon sehr bald hat er Goethes Faust, ein Fragment, gefunden und zum Teil also eine Nummer aus dieser Schrift vertont. In diesen Jahren, schon vor 1790, kannte man hier und man hat heftig diskutiert die Werke Schillers, Don Carlos unter anderem. Die sind höchst politisch. Die hängen sogar mit der revolutionären Bewegungen in Amerika zusammen. Bei Don Carlos zum Beispiel, eine Hauptfigur ist Marquis de Posa. Ein Vorbild von Marquis de Posa ist Marquis de Lafayette, der mit Washington eng gearbeitet hatte. Als er nach Frankreich zurückkam in den 90er Jahren, geriet er in Gefahr in Zeit des Terrors in Frankreich. Er kam dann zu den Preußen und Österreichern, fand sich dann später im Kerker in Olmütz, wurde befreit durch Napoleon. Und das erinnert uns, warum Beethoven Napoleon gegenüber so interessiert war, Napoleon als progressive Figur. Und wie erwähnt schon, Eulogius Schneider, eine Schlüsselfigur, später revolutionär, in der Tat, nicht nur in der Theorie. Und da hat Beethoven feststellen können, was die Gefahren sind, wenn man zu weit geht, weil Schneider ist dann selbst am 1. April 1794 unter Robespierre in Paris enthauptet worden.
Die große politische Figur in jener Zeit, zu der Beethoven aufschaut, ist Napoleon Bonaparte. Der Name fiel schon in einem anderen Zusammenhang. Was fasziniert Beethoven an Napoleon, Otto Bieber?
Ich glaube, oder ich gebe zu bedenken, die Napoleon-Begeisterung von Beethoven wird überbewertet. Die meisten Nachrichten dazu stammen aus der Zeit lange nach Beethovens Tod. Irgendwer will sich erinnert haben an das und an jenes. Wenn man die Zeugnisse für die Napoleon-Begeisterung Beethovens in seinen eigenen Briefen, seiner eigenen Korrespondenz, in seiner eigenen Zeit sucht, dann wird das schon sehr dünn. Aber natürlich, was fasziniert einen Beethoven? Eines ist ein Faktum. Irgendwie kommt er zu dem Bild, Napoleon ist ein Beschützer der Künste. Ich möchte zu Napoleon nach Paris gehen und möchte an seinem Hof leben, bei ihm angestellt sein. Ich möchte sozusagen Hofkapellmeister von Napoleon sein. Und das ist aber nicht, weil der Napoleon ein so ein großer Politiker oder nicht wegen seiner Ideen, sondern das ist, weil er zeitlebens die Bonner guten Erfahrungen als Bonner Hofmusiker, als Bonner Hofkapellmeister fortsetzen will irgendwo. Und da ist ganz kurzfristig die Idee, nach Paris zu gehen. Und er ist dann quasi Hofkapellmeister dieses Napoleon, was immer der dort macht. Er hat sein ruhiges Leben und kann komponieren. Dann will er irgendwann nach Kassel gehen und will dort Hofkapellmeister sein. Er sehnt sich zeitlebens nach der Schutz und Geborgenheit von Frau und Familie. Und er sehnt sich zeitlebens nach Schutz und Geborgenheit in höfischen Diensten, so wie er es in seiner Jugend in Bonn kennengelernt hat. Und das kann dann auch bei Napoleon sein. Aber wie viel wirklich von Napoleons Ideen, und da muss man wieder fragen, was sind die Ideen Napoleons als erster Konsul und was sind die Ideen Napoleons als selbstgekrönter Kaiser und so weiter und so weiter. Also wie viel von seinen Ideen Beethoven wirklich fasziniert haben, das ist ein weites, weites Feld. Und die berühmte Widmung der Eroica an Napoleon, das heißt, zuerst heißt die Symphonie Bonaparte, dann widmet er sie Bonaparte, das ist ja auch schon ein Entwicklungsweg, sozusagen als Mitbringsel, wenn ich jetzt nach Paris gehe, lege ich ihm die zu Füßen und dann bin ich sein Hofkapellmeister. Und dann ist ein Loch im Titelblatt. Und was da alles über das Loch im Titelblatt, über dieses Loch durch das Tilgen der Widmung erzählt wird, also das, glaube ich, müssten wir auch einmal vielleicht im Anschluss an das Beethoven-Jahr noch einmal diskutieren. Da wird viel, viel weiter erzählt, was nach Beethovens Tod so aufgetaucht ist an Erzählungen. Und da muss man einmal den Spreu vom Weizen sondern.
Ja, Beethoven nach Paris ist er nie gegangen, dafür nach Wien. Zweimal. Erstmal kurz und dann 1792 zum zweiten Mal nach Wien. 1794 schreibt Beethoven einen Brief an den Musikverleger Nikolaus Simrock in Bonn. Und da heißt es, Man sagt, es hätte eine Revolution ausbrechen sollen, aber ich glaube, solange der Österreicher noch Brauns Bier und Würstel hat, revoltiert er nicht. Man darf nicht zu laut sprechen hier, sonst gibt die Polizei einem Quartier. Schätzungen gehen davon aus, dass Wien Ende des 18. Jahrhunderts neben der Polizei auch um die 5000 Spitzel hatte. Bei 200.000 Einwohnern macht das ein Spitzel auf 40 Einwohner, habe ich jetzt mal kurz durchgerechnet. Otto Bieber, muss man sich das Wien der Beethovenzeit als Hauptstadt eines Überwachungsstaats vorstellen?
Die Maxime der habsburgischen Regierung in Wien, und das ist die habsburgische Regierung für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation und das ist die habsburgische Regierung für die österreichischen Erblande, beides ist da in Wien. Die Maxime ist, eine französische Revolution darf uns in Wien hier nicht passieren. Es gibt die berühmte Jakobinerverschwörung, die niedergeschlagen wird, aber es fehlen auch die Voraussetzungen für eine französische Revolution à la Paris. Der Adel hat sich schon lange vorher verbürgerlicht, der Adel wird besteuert, der Kaiser geht in bürgerlicher Kleidung. Das wird dann nach 1789 noch alles viel mehr verstärkt, aber das beginnt alles schon unter Kaiser Joseph II. Aber natürlich ist die Angst da, so eine Revolution könnte überschwappen hierher. Und natürlich gibt es, wenn wir von Spitzel reden, es gibt sehr viele französische Emissäre in Wien, die Stimmung für die Revolution, die Stimmung für Frankreich machen wollen. Das heißt, das ist ungefähr wie, ich glaube, 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg in Wien beim berühmten Dritten Mann. Da gibt sich die Geheimdienste von ganz Europa, geben sich hier, da stell dich ein. Und in den 1790er Jahren war es die Spitzel, die Emissäre von Frankreich, die hier gearbeitet haben und die Spitzel oder die Polizei von Österreich, die hier gearbeitet hat dagegen. Es muss eine spannende Zeit gewesen sein, dass jemand das Gefühl hatte, in einem Überwachungsstaat zu leben, so wie wir uns heute einen Überwachungsstaat vorstellen, da kenne ich keine Quellen dazu. Vorsichtig, es war ja immer gut, wenn man vorsichtig ist, aber das ist was anderes wie Überwachungsstaat.
Ja, ist interessant. Dieser Brief aus Sommer 94, das ist gerichtet an Simrock, Nicholas Simrock in Bonn. Er war frankophil. Beethoven, also er wusste, wie er stand. Und die Stelle ist eigentlich im Brief auch versteckt. Es ist mittendrin, also man müsste vorsichtig sein, also mit Briefen damals. Und eine Hauptfigur bei dieser Angelegenheit hieß Hebelstreit. Und dieser Hebelstreit wurde dann vor dem Publikum in der Nähe des Schottentors getötet. Und der Kopf von Hebelstreit blieb im Wiener Kriminalmuseum bis zum Jahr 2012. 2012. Beethoven schreibt auch hier, er sagt, man muss vorsichtig sein. Die schließen alles ab, also in die innere Stadt, ab 10 Uhr abends, 22 Uhr. Man dürfte nicht zu laut sprechen, sonst würde man verhaftet. Also es ist schon eine interessante Entwicklung. Wenn man dann ein bisschen weiter überlegt, ja, Beethovens Interesse an Napoleon Bonaparte, das ist vor allem bis zu dieser Situation, als er erster Konsul war und dann ging das ab. Aber in dieser Zeit kam auch Bernadotte als Botschafter aus Frankreich nach Wien und Beethoven hat ein freundschaftliches Verhältnis mit ihm. Also Beethoven war ausgeprägt freundlich in diese französische Richtung, obwohl Napoleon Bonaparte ein Feind Österreichs war. Und man bedenkt, wie war das? 1808 hat er Angebot von dem jungen Bruder Napoleons in Kassel erhalten. Und es ist dem Beethoven gelungen, dann als Gegenangebot Unterstützung von den drei Adligen so um März 1809 zu erhalten. Er könnte manchmal sehr tüchtig zwischen diesen Welten und Spannungen arbeiten.
Das ist ein Punkt, wo ich gerne mal einhaken würde. Wie bewegt sich Beethoven in dieser politischen Gemengelage? Es hält sich ja so ein bisschen der Eindruck, dass Beethoven nicht der geschickteste Diplomat gewesen sei, öfter auch mal seine berühmten Raptus gehabt haben soll. Wenn man das jetzt hört, was William Kindermann hier skizziert, dann zeigt das einen anderen Beethoven, der schon wusste, wie er auch in dieser schwierigen Gemengelage sich bewegen konnte.
Er hätte sich ja auch dafür entscheiden können, nach Kassel an den Hof zu gehen. Das heißt, die Entscheidung, dass er da nicht hingegangen ist, sondern stattdessen schon versucht hat, was für sich rauszuholen, nämlich Zahlung der drei Adligen, und zwar Hochadligen, Höchstadligen, muss man eigentlich sagen, das ist eine Entscheidung eigentlich, aus meiner Sicht zumindest, gegen das Revolutionäre, gegen Frankreich und seine Verbündeten und eben für Wien und den Kaiserstaat. Und wenn wir uns dann die Stücke anschauen, Widmungen und so weiter, die persönlichen Beziehungen von Beethoven, dann sehen wir, dass zwar der Kaiser Franz keine große Rolle spielt, aber sowohl seine dritte Frau Maria Theresia als auch ganz besonders natürlich der Erzherzog Rudolf, mit dem er offensichtlich ein recht enges Verhältnis hatte, was ja auch schon mal nicht selbstverständlich ist zwischen einem Bürgerlichen und dem Bruder des Kaisers, mit dem er ja über Widmungen das kommuniziert hat, den er unterrichtet hat, mit dem er also sozusagen fast täglichen Umgang hatte. Also allzu große Distanz zum Kaiserhaus kann ich da eigentlich nicht erkennen. Bei Kaiser Franz selbst war das sicherlich anders, aber mir scheint, dass das eher eine persönliche Sache ist oder vielleicht auch eine ästhetische Sache, dass dem Kaiser die Werke von Beethoven nicht gefallen haben, als dass das eine Art politischer Ausdruck wäre.
Eine Frage, die ich mir noch interessieren würde, ist, wird Beethoven von den Adligen in Wien, die ihn ja auch hauptsächlich fördern, überhaupt als in irgendeiner Form politischer Akteur wahrgenommen? Oder ist das einfach nur, in Anführungszeichen, der geniale Musiker und Komponist, dem man auch seine Schrullen dann irgendwie auch ein bisschen nachsieht, Otto Biber?
Ja, wer kann ihn in Wien als politischen Akteur wahrnehmen? Als solcher tritt er ja in Wien nicht auf.
Und daher seine Musik.
Die Musik ist musikalisch, ästhetisch revolutionär, aber die politische Musik, die er schreibt, das ist die vaterländische Musik, wie es damals heißt, das ist antinapoleonische Musik. Mich wundert, dass das bei allen Diskussionen über Beethoven und seine Politik, die Eroica immer wieder ausgeschlachtet wird, aber alle die antinapoleonischen Kompositionen, die wirklich auf dem Tisch liegen, nicht. Und da muss man auch noch ergänzen, Händels Judas Maccabeus ist damals in Österreich, und da gibt es viele Quellen dazu, ein ganz politisches Stück. Deswegen ist auch das beliebteste Händel-Oratorium der Judas Maccabeus, wie der damals die befreit hat, so wird jetzt Kaiser Franz Europa befreien. Und wenn Beethoven Variationen schreibt über See, der kommt mit Preis gekrönt, hat jeder verstanden, das ist eine Huldigungskomposition für Kaiser Franz, weil das seht, er kommt mit Preis gekrönt, er wird den Napoleon damals noch als Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation niederschlagen. Und Beethoven schreibt Variationen darüber. Das ist eine politische Positionierung, das ist eine politische Message, aber wiederum nicht auf der französischen Seite, sondern auf der österreichischen, auf der europäischen Seite, die gegen Napoleon verbündet ist.
Aber vorher ist er ja trotzdem von Napoleon in irgendeiner Art und Weise eingenommen. Also wenn er auf seinem Sterbebett gesagt haben soll, in dem Scheißkerl habe ich mich geirrt, soll Beethoven angeblich über Napoleon Bonaparte gesagt haben, dann muss das ja jemand gewesen sein, der ihn tief enttäuscht hat. Woher kommt diese tiefe Enttäuschung, William Kindermann, bei Beethoven, wenn er doch jetzt, wie Otto Biber sagt, ja eigentlich so gar nicht für Napoleon gebrannt hat?
Ich glaube, ein gutes Beispiel, ein Paradenbeispiel, liegt bei der Eroica. Es ist nicht, dass die Symphonie über Napoleon sei. In der Grundlage hat das viel mit der mythischen Figur des Prometheus zu tun. Und Prometheus, und es hat auch mit Schiller zu tun, weil im Zentralpunkt der Ballettmusik, der narrative Verlauf, da geht es um die ästhetische Ausbildung der zwei Geschöpfe. Das heißt, wir alle. Also die, eine Frau und ein Mann. Und die sind, sie sind schlechte Studenten. Die kriegen es erst sehr spät. Und dann endlich im letzten Teil der Ballettmusik hören wir einen Kontratanz. Und Kontratänze sind für Beethoven ganz wichtig, auch weil es ein Reihentanz ist und das stand für eine lockere Beziehung in der Gesellschaft nach der Französischen Revolution. Und jedenfalls Prometheus dann ist bei diesem narrativen Verlauf gibt es vier Stadien. Also Kampf, Tod, er wird also bei diesem narrativen Verlauf des Werkes getötet und dann wieder ins Leben gerufen vor diesen zwei Geschöpfen und dann wird er zum Schluss verherrlicht. Und das heißt, das ist ein Zelebrieren der Kreativität zum Schluss. Und also dieser Mythos Prometheus hat den Vorteil, dass es unbegrenzt sei, anders als konkrete historische Personen. Und wie kann man Napoleon in dieser Hinsicht beurteilen? Ich würde vorschlagen Folgendes. Napoleon war interessant, sogar verheißungsvoll bis 1799 oder so. Dann war er ein Versager. Und ein Versager zum Teil absolut, weil er ein Marktmensch geworden war. Und deshalb hat Beethoven viel später gesagt, ja, für den Tod Napoleons hatte er die passende Musik schon geschrieben. Das ist wohl der Trauermarsch im zweiten Satz. Aber die Symphonie als Ganzes, das hat doch eine latente politische Bedeutung im Sinne Friedrich Schillers als Symbol des Vortrefflichen.
Otto Bieber, Sie haben schon eines dieser Huldigungswerke genannt, die Beethoven während der Zeit des Wiener Kongresses geschrieben hat. Da gibt es Stücke wie Der glorreiche Augenblick, Germania, Die Ehrenpforten. Christine Siegert, Werke, die man zum 250. Geburtstag Beethovens wenig hören wird. Ist dieser Beethoven zu peinlich für die Geburtstagsparty?
Das weiß ich nicht und ich bin auch keine Konzertveranstalterin. Aber wir werden tatsächlich Ende des Jahres eine Tagung explizit zu diesem Thema veranstalten, gemeinsam mit der Musikhochschule in Köln und der Cherubini-Gesellschaft. Wir haben es genannt UN, in Klammern, populäres Musiktheater. Und da geht es genau um diese patriotischen Werke, die damals extrem populär waren und heute extrem unpopulär sind. Das sind natürlich erstmal sehr zeitgebundene Werke. Das heißt, dass man die nicht ständig im Konzertsaal hört, hängt auch erstmal damit zusammen, dass diese Zeitgebundenheit wegfällt. Außerdem sind die Werke vielleicht nicht peinlich für eine Geburtstagsparty, aber sie passen auch nicht so richtig zu einer Geburtstagsparty. Man muss sie auf jeden Fall kontextualisieren. Man kann diese Werke nicht einfach so aufführen. Also wenn ein Konzert gespielt würde und da würde Germania als Chor irgendwie gesungen werden, würden wir denken, dass wir uns heute im heutigen politischen Kontext an der extremen Rechten bewegen würden. Und wer will das schon? Also ich hoffe, das will so gut wie niemand. Das war aber natürlich damals ein bisschen anders. Da ging es eben auch um den aufkommenden Nationalismus. Das darf man keinesfalls vergessen. Das ist genau diese Zeit, wo das anfängt. Aber natürlich auch um die Befreiung von den Franzosen. Also es ist sozusagen eine Ambivalenz. Einerseits eine Erleichterung natürlich auch, dass das Ganze zu einem Ende gekommen ist. Andererseits eben der Nationalismus, der sich ganz stark entwickelt hat in den sogenannten Befreiungskriegen und dann ja die Notwendigkeit oder der Wille, genau das dann auch musikalisch umzusetzen. Ich glaube, die Situation ist heute einfach anders.
Verlassen wir vielleicht mal die Sphäre, in der Beethoven noch selbst die Wirkung seiner Musik beeinflussen konnten und kommen dahin zu dem Punkt, wo es beginnt, dass andere Beethovens Musik für ihre politischen Zwecke instrumentalisieren. Otto Bieber, wo beginnt diese Instrumentalisierung von Beethoven und seinem Werk?
Beethoven wird zu einem Idol, das man für Instrumentierung dann verwenden kann, zu einem Idol in der Nachkongresszeit im Vormärz, in einer Zeit, die dann zur Revolution von 1848 führt, in einer Zeit, die den endlich erreichten Frieden bewahren will, so meinen es die Staatsmänner, und nur keine Bewegung, nur keine Wellen schlagen, Ruhe. Ruhe ist des Bürgers erste Pflicht und das stört jetzt natürlich viele. Und die suchen sich jetzt Idole, Ideale, historische Persönlichkeiten, die in einer ähnlichen Situation waren, glauben sie, und da reagieren konnten. Und diese Persönlichkeiten sind Martin Luther, eine solche Figur ist Albrecht Dürer, eine solche Figur ist Friedrich Schiller, das Von fällt unter den Tisch, und eine solche Figur ist Beethoven. Und in dieser Vormärzzeit kommen dann auch die vielen plötzlichen Erinnerungen zutage. Der hat doch das und der hat mir das erzählt, dass er das und das gemacht hat. Die große Freundschaft zum französischen Gesandten Bernadotte in Wien, die in jeder Beethoven-Biografie drinnen steht, die zeitgenössischen Quellen kennen das nicht. Und die Polizeiakten, mit wem Bernadotte verkehrt hat, nennen nicht Beethoven. Aber im Vormärz ist er jetzt plötzlich mit ihm verbündet. Also er wird in der Zeit der Repression, um Ruhe und Frieden zu bewahren, wird er zu einem Idol der Aufbäumung. Und wie die Luther und die Dürer und die Schillerforschung dieses Luther-Dürer-Schiller-Bild des 19. Jahrhunderts überwunden hat, so hat es die Beethoven-Forschung noch nicht ganz überwunden, glaube ich. Und das müsste man sich auch fragen, warum das so ist, warum immer noch diese Beschreibungen aus dem Vormärz als Quellen angesehen werden und unser Beethoven-Bild bestimmen. Unser Beethoven-Bild in Ausläufern bis heute, ganz stark das politische Beethoven-Bild der DDR, das dann wieder zu vergleichen ist mit Beethoven-Bildern in anderen Diktaturen, das wird immer so weiter tradiert, was im Vormärz in der Nachkongresszeit einen aktuellen, erklärbaren Grund hatte.
Sie sprechen schon das 20. Jahrhundert an. Das ist vielleicht das Jahrhundert, in dem Beethoven und seine Musik für politische Zwecke am meisten instrumentalisiert wurden. Ich kann hier mal so ein paar Beispiele nennen. 11. August 1921, Festakt zum Verfassungstag der Weimarer Republik, das Finale aus Beethovens 5. Sinfonie erklingt. 1936 erklingt das Finale aus Beethovens 9. bei den Olympischen Spielen in Berlin. Das gleiche Werk erklingt 1936 auch, als die Völker der Sowjetunion die stalinistische Verfassung annehmen. 1946 erklingt die Fidelio-Ouvertüre zur Eröffnung des Parteitags zur erzwungenen Vereinigung von SPD und KPD in Ost-Berlin. Und 1949 erklingt vor der ersten Sitzung des Bundestages hier in Bonn die Ouvertüre »Die Weihe des Hauses«. Michael Custodis, was macht Beethoven so interessant als Galionsfigur für politische Ideologien, die doch sehr weit auseinanderliegen?
Sobald die Politik einen Zweck in dieser Musik sieht und sie für ihre Zwecke einsetzen will, merken wir, es geht immer um diese Dominanz von Musik und Politik. Also wer dominiert hier wen und was sieht man da eigentlich drin? Da merkt man, da wird es natürlich im Zweifelsfalle sehr unangenehm. Vor allen Dingen in der Rückschau, wenn man weiß, was aus diesen politischen Systemen auch wurde. Und da ist natürlich der große Vorteil, den wir vorher auch schon hatten. Viele Dinge zu Beethovens politischer Meinung sind so unklar. Die beste Geschichte ist immer die, die ich selbst erfunden habe. Das heißt, ich lege sie ihm einfach so in den Mund und behaupte das dann so. Wenn ich dann auch noch in einem System bin, wo freie Meinungsäußerung nicht unbedingt auf der Prioritätenskala sehr weit oben steht, dann setzen sich solche Meinungen auch durch. Und sehr bezeichnend sind dann auch Fallbeispiele, wenn man eben schaut, wie das insbesondere ganz unten anfängt, nämlich zum Beispiel bei Schulbüchern, wie diese Ideologie quasi von unten dann wieder aufgebaut wird. Und Deswegen würde man beginnen zu differenzieren, haben wir es mit demokratischen Systemen zu tun oder diktatorischen Systemen und was suchen die jeweils in der Musik? Denn wenn wir uns auch die Nachkriegszeit, die Bundesrepublik eben anschauen, mit das Erste, was auch das Adenauer-Kabinett tut, ist die Berliner Philharmoniker auf Tournee schicken. Natürlich spielen die auch Beethoven, in dem Fall natürlich Kultur als Diplomatie. Also es gibt immer diesen Zwischenraum, dieses ganz Politische, dieses rein Künstlerische und dieses Changieren dazwischen. Und da beginnen dann die politischen Interpretationen, wo man eben merkt, je nachdem zu welcher Zeit man schaut, je nachdem auf welcher Seite man sich auch selbst verortet, findet man genau seine Meinung wieder oder fühlt sich hochgradig unwohl.
Das heißt, jedes System, jedes politische System bastelt sich den Beethoven, den es gerade braucht.
So würde ich erstmal eine Interpretation quasi beginnen. Denn offensichtlich merkt man, dass jede Zeit, jede Generation, in dem Fall auch jedes System etwas in Beethoven dieser Musik findet, was in dem Fall für das System wichtig ist und Bedeutung hat. Das kann sein, dass man einen kollektiven Geschmack bestätigt, beispielsweise eines Publikums. Oder dass man sich auch in eine bestimmte historische Linie stellt. Dass man eben genau weiß, wenn ich eine bestimmte Sinfonie bei einem bestimmten Anlass spiele, ist das kulturelle Gedächtnis natürlich auch aktiv, wenn ich weiß, das und das wurde da und da auch schon mal gespielt. Dass ich mich zum Beispiel in so eine solche historische Linie bringen kann. Und dementsprechend, was ein System jeweils darin sieht, auch sind das Einzelmeinungen, die sich durchsetzen, oder sind das kollektiv ausgehandelte Meinungen, dass zum Beispiel ein Kabinett oder auch ein Bundestag oder Ähnliches darüber auch diskutiert. Also geht es um die Vielfalt der Meinungen, setzt sich eine Meinung durch. Da würde ich eben die Interpretation erstmal quasi beginnen, um zu gucken, was sehen die eigentlich in diesem Beethoven, was sehr häufig natürlich nichts mit dem zu tun hat, wie die Forschung oder auch eine Quellenlage darauf reagieren würde, sondern es ist das, was an politischen Diskursen dieser Musik quasi aufgelastet wird.
Führen wir diese Tradition der politischen Instrumentalisierung von Beethovens Werk im 21. Jahrhundert eigentlich munter weiter? Ich habe mal so ein bisschen geguckt, also bei Festakten zum Tag der Deutschen Einheit ist Beethoven der meistgespielte Komponist. Das höchste militärische Zeremoniell der Bundeswehr, der große Zapfenstreich, beginnt mit dem Yorkshire-Marsch von Beethoven. Taugt Beethoven überhaupt dafür, dass wir ihn jetzt heute als Musterdemokraten oder gar Mustereuropäer hinstellen?
Reden wir von der Musik? Also das ist wieder so diese Schleifen, die wir hier natürlich auch in unserer Diskussion drehen. Also ist es das, was wir darin sehen wollen, würden wir uns im Zweifelsfalle damit wohlfühlen? Denn ich glaube, es gibt immer so einen gewissen Punkt, wo man merkt, da darf die Musik auch noch für sich selbst stehen oder hier wird sie wirklich in die Ideologie reingezwungen, hier wird sie wirklich umgebogen. Und manchmal ist das auch so ein schwieriger Grad, der so genau gar nicht zu bestimmen ist. Lassen Sie mich ein anderes Beispiel bringen, was wir aus diktatorischen Kontexten kennen, eben wenn es um den Nationalsozialismus geht, aber die deutsch okkupierten Länder. Die spielten auch in den besetzten Ländern im Zweifelsfall ihren Beethoven weiter, auch auf Seiten der lokalen Orchester, weil die eben sagten, das ist unser Beethoven auch, das ist der Europäer. Ihr, die Deutschen, das sind nicht die Deutschen, die hier sind, das sind die Nazis. Sprich, wir weigern uns, Beethovens Deutungshoheit, in dem Fall den Diktatoren, den Okkupanten zu überlassen. Sondern wir Okkupierten wehren uns gerade auch, indem wir behaupten, dieser Beethoven ist auch bei uns. Wo man merkt, das reicht plötzlich so weit, dass es sehr schwierig ist, das allgemein noch zu beantworten, sondern wir würden uns auf bestimmte Systeme, auf bestimmte Zeiten, auf bestimmte Debatten oder auf bestimmte Stücke konzentrieren, dass man sich dann zum Beispiel vornimmt, ein einzelnes Stück, eine einzelne Sinfonie, wie viele politische Umdeutungen hat die eigentlich über sich schon ergehen lassen müssen? Und man merkt, offensichtlich ist diese Musik so stark, aber vieles davon verkraftet sie weiterhin, dass wir bestimmte Dinge dann trotzdem auch als Teil der Geschichte sehen, aber wir können es offensichtlich auch noch anders hören. Und das zeigt einfach nur die Erfahrung, wie wir damit umgehen.
Zum 250. Geburtstag von Beethoven gibt es ein sogenanntes Pastorale Project. Künstler sollen sich ausgehend von Beethovens 6. Sinfonie mit Fragen des Klimaschutzes auseinandersetzen. William Kinderman, nach dem braunen und dem roten Beethoven und dem Europäer Beethoven, braucht das 21. Jahrhundert jetzt den grünen Beethoven?
Akzent 16, also nach der Explosion des Vulkans Tambora, das ist gerade in der Zeit, als der Wiener Kongress zu Ende ging, war gerade auf der anderen Seite der Erde. Aber man nannte das denn in 18, 16, 17, eigentlich bis 18, eine Zeit ohne Sommer. Die Konsequenzen waren hart. Das heißt, man erlebte damals eine doppelte Kälte. Einerseits Lebensmittel wurde knapp, das Leben schwieriger. Und in Zentraleuropa, also in Wien, das ist die Metternich-Zeit, politisch gesehen, politisch kalt. Beethoven hat das Wort kalt in Bezug auf Russland früher als junger Mensch einmal ausgedrückt. Und ich glaube, wenn man bedenkt, in dieser Zeit hat er zwei- oder dreimal geäußert über die Gesellschaft einerseits und Kunst andererseits. Und in einem Brief an Conke in Prag hat er gemeint, ja, über die Monarchen, die Monarchien, man kann vieles sagen und lesen, und es steht alles in den Zeitungen. Er hat es eigentlich satt gehabt. Aber sein Reich läge in der Luft oder ist ein geistigen Reich, also ein Reich der Vorstellungskraft, der Kunst. Und wo hat er das denn realisiert? Und was hat das bis zur Gegenwart für einen Einfluss ausgeübt? Ich glaube, das ist keine politische so Huldigung wie in der Kantate der Glorie Augenblick. Das ist etwas anderes und wir sollten etwas klingen lassen.
Und dann danach. Und natürlich.
Das ist die Vertonung der allerletzten Zeile vor den Wiederholungen des Schiller-Textes. Über Sternen muss er wohnen. Das ist das Erhabene, das Unbegrenzte. Anders als in der täglichen Politik, das ist eine universelle Mitteilung, das ist der Blick nach oben. Wir schauen das alles an, wir erleben das. Das ist das Unbegrenzte, ein Monolith. Es gelang ihm dann, den Menschen zu inspirieren. Und das ist wohl ein Grund, dass weltweit und nicht nur in Europa diese Musik so erstaunlich viel Leben aufgebracht hatte und so viel Nachleben zeigt. Eigentlich erstaunlich.
Ja, schönes Schlusswort von William Kinderman. Revoluzzer, Opportunist, Spielball der Mächtigen, Beethoven und die Politik lautete das Thema dieser Gesprächsrunde hier im Kammermusiksaal des Bonner Beethovenhauses. Beim Kongress Beethoven Perspektiven habe ich mich unterhalten mit Professor Christine Siegert, Leiterin des Beethoven-Archivs und des Verlags Beethovenhauses in Bonn, der Musikwissenschaftlerin Dr. Elisabeth Reisinger von der Harvard University in Cambridge, Professor Otto Bieber, den Direktor des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde, William Kinderman, Pianist, wie wir gerade gehört haben, und Professor für Performance Studies an der University of California in Los Angeles, und Michael Custodis, Professor für Musik der Gegenwart und systematische Musikwissenschaft an der Uni Münster. Herzlichen Dank Ihnen.